allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir lernen heute gemeinsam, wie man Konflikten Flügel verleiht. Das ist nämlich das Motto von Dr. Martina Stotz und Kati Weber, die sich zusammen auch die Konfliktengel nennen. Wir erfahren von ihnen, wie man mit Kindern leichter in Ausnahmesituationen in Verbindung tritt, warum das auch ganz viel mit dem eigenen inneren Kind zu tun hat und wie man Lob durch Wertschätzung ersetzt.
Also, hallo Kati, hallo Martina. Schön, dass ihr beide heute im Echte Mamas Podcast zu Gast seid. Ich freue mich total, weil wir heute ein ganz, ganz spannendes Thema, auch für mich, meine Tochter ist ja jetzt 2 geworden, ein ganz spannendes Thema betrachten wollen, nämlich liebevolle Führung, bedürfnisorientierte Erziehung. Und ich habe euch gerade schon mal kurz angekündigt für unsere Community, aber stellt euch doch bitte selber noch mal jeweils vor.
Ja, wir beide, Martina und ich, sind die Konfliktengel und ergänzen uns wunderbar in unseren Expertisen. Martina, was ist deine Expertise? Hau mal raus.
Ja, ich war lange in der Forschung, habe im Bereich Familienpsychologie, Entwicklungspsychologie promoviert und habe mich intensiv eben mit dem Thema, ja, die kindliche Psyche auseinandergesetzt und ja, helfe Eltern eben in Erziehungs- und Familienberatungen eine enge Verbindung zu ihren Kindern aufzubauen und ja, auch durch Online-Kurse und so weiter. Und natürlich durch die Konfliktengel mit Kati, versuchen wir, Konflikten Flügel zu verleihen. Das ist nämlich unser Motto.
Genau, so ist es. Und ich bringe so ein bisschen Praxis mit rein. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, bin selber Mama von 2 Kindern und mische das Ganze, was Martina da mitbringt, so ein bisschen auf mit Dingen aus der Praxis. Und so ergänzen wir uns großartig bei den Konflikten Engeln und wir haben gemeinsam das Füli-Konzept entwickelt, führen liebevolle Erziehung, mit denen wir Eltern helfen wollen, elterliche Führung liebevoll umzusetzen im bindungsbedürfnisorientierten Kontext. Fettes Brett.
Genau, weil das unser Füli-Konzept ist nämlich tatsächlich ganz neu. Wir haben es auch als Marke schon eintragen lassen und sind da ganz stolz drauf, weil wir nämlich der Meinung sind, es braucht eben beides. Es braucht einerseits ganz viel Liebe, natürlich ganz viel Bindung und gleichzeitig liebevolle Führung, damit Kinder sich sicher fühlen können. Und ja, weil Kinder ansonsten gar nicht bereit sind für bedingungslose Liebe. Sie brauchen erst ganz viel Sicherheit. Und wie das geht, auch in Verbindung mit dem inneren Kind, weil das ist auch noch so ein Schwerpunkt meiner Arbeit, weil ich viel innere Kindarbeit mache, das erklären wir eben im Füli-Konzept.
Also ich finde es super spannend. Ich habe ja auch das große Glück gehabt, schon in euer Buch ein bisschen reinzuspitzeln und, ein paar Ansätze mir anzueignen, beziehungsweise ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen und bin hochmotiviert, es auszuprobieren mit meiner Tochter. Weil es natürlich schon auch eine Frage ist, die sich Eltern immer wieder stellen. Wie kann ich das denn umsetzen, auch im Alltag, wenn es doch mal stressig ist und doch die Zündschnur dann bei allen irgendwie kürzer ist als normalerweise. Aber was mich jetzt vorab, bevor wir jetzt mal so richtig einen Deep Dive in das Thema machen, was mich vorab interessieren würde, ist, wie seid ihr denn grundsätzlich zu dem Thema gekommen und wie seid ihr dann auch zueinander gekommen?
Ja gut, das sind 2 unterschiedliche Sachen zueinander gekommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir da unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ich bin der Meinung, Martina ist mir auf den Sack gegangen und sie ist genau andersrum der Meinung. Auf jeden Fall haben wir uns angeschrieben, wer auch immer wen, bei Instagram und uns sofort in München getroffen und ineinander schockverliebt, würde ich mal sagen, Martina, oder?
Ja, oh Gott, das war so schön. Unglaublich. Als würden wir uns aus dem Sandkasten schon kennen.
Das stimmt. Und Martina hat tatsächlich gefragt, das weiß ich noch, ob wir was zusammen machen wollen. Und da war ich Feuer und Flamme und das hat, weiß nicht, wir beide haben so eine Energie. Ich glaube, nach 2 Wochen war klar, dass wir die Konfliktengel sind. Also haben wir den Namen gefunden und unsere Vision. Und dann ging das alles los. Und im Zuge dessen haben wir eine Podcast-Aufnahme gemacht für meinen Podcast Familie Verstehen und haben sofort uns auf ein Thema geeinigt, was im Grunde genommen der Startschuss war für unser Füli-Konzept, nämlich die Geschwisterbeziehung, Gerechtigkeit in der Familie, in Klammern Hierarchie. Das ist in unserem Buch das Kapitel 7, was elementar ist beim Thema elterliche Führung, elterliche Macht. Und da war klar, das ist das, wofür wir brennen, weil ich kenne es aus meinem Alltag eben mit der gewaltfreien Kommunikation, wie ich das entwickelt habe für Familien. Und Martina kennt das eben mit ihrer Expertise durch ihre Forschung, wie wichtig eben diese Führung ist. Und wir haben sofort gemerkt, dass das Thema ist, wo viele Respekt vorhaben. Ne, Martina, also allein das Wort Führung kriegen ja schon viele Gänsehaut. Wir haben es im Buch auch versucht, nochmal liebevoll aufzufangen und haben gesagt, diesen Weg gehen wir, weil das ist das, was wir brauchen. Martina weiß es einfach durch ihre Forschung, wie wichtig das ist. Und ich kann dann immer sagen, ja, genau so ist es, weil gestern war es mit meinem Sohn so. Also ne, das ist dann bestätigt, ja. Martina.
Genau, und auch Kathi ja durch die gewaltfreie Kommunikation, du bist ja die absolute Expertin in dem Bereich und da würde ich sage immer, sie ist Rosenberg 2.0, nur sozusagen, ja, in modern und in weiterentwickelt. Und ja, wir sehen eben einfach, was Führung eben mit Kindern machen kann. Und wie Kathi gerade schon meint, es wird oft missverstanden, dass Führung mit strafender Macht in Verbindung gebracht wird, was natürlich auch mit unserer Geschichte nicht verwunderlich ist. Ja, ich meine, deswegen ist es auch so wichtig, diesen Begriff ganz neu zu definieren und zu sagen, hey, es gibt auch Hierarchie auf Augenhöhe. Also darum geht es auch in unserem Buch, dass wir das nochmal ganz neu definieren und sagen, es ist überhaupt nicht so, dass Hierarchie oder Führung was mit strafender Macht zu tun hat, sondern dass es immer darum geht, sich um das Kind zu kümmern, aus Fürsorge zu handeln und wirklich nur dann liebevolle Führung einzusetzen. Deswegen heißt es ja auch liebevoll, wenn das Kind es wirklich braucht und wenn ein klares Warum dahinter steht. Also wenn ich wirklich hinter meinem Handeln stehe, zum Beispiel wenn das Kind im Straßenverkehr ist und ich in dem Moment führend eingreifen muss oder wenn es um Medikamentengabe geht oder wenn es um die Gesundheit des Kindes geht. Das heißt, da braucht es diese liebevolle Führung und die Klarheit, die Sicherheit der Eltern, weil sonst das Kind sich ganz unsicher fühlt und selber in die Führung geht. Und das ist völlig überfordernd für Kinder.
Und das kann eben das Können, diese typischen Wutausbrüche sein. Das würde ich mal sagen, so im Alltagsleben haben das so 80%. Gleichzeitig kann das Kind auch andere Verhaltensweisen aufweisen, wie zum Beispiel komplett in den Rückzug zu gehen, sich zurückzuziehen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Du kannst nicht sagen, ah, das Kind hat Wutausbrüche, deswegen stimmt da was nicht. Grundsätzlich sind Wutausbrüche ein ganz großes Geschenk und ein Zeichen für etwas, was wir uns angucken dürfen. Und ganz oft eben aus der Erfahrung unserer Arbeit steckt dahinter der, ja, wie kann ich das jetzt formulieren? Der schiefgelaufene Einsatz der elterlichen Führung. Ich nenne das auch gern elterliche Macht. Und uns ist ganz wichtig, die elterliche Macht, die haben wir einfach. Da können wir uns im Kreis drehen, wie wir wollen. Weil wir erwachsene Menschen sind, die schon einen Entwicklungsprozess, mehrere Entwicklungen hinter sich haben. Wir können im besten Fall die Konsequenzen unseres Handelns absehen. Das können Kinder noch nicht. Und wenn wir diese Macht versäumen, liebevoll zu leben, ist es auch für uns ein Machtmissbrauch, weil wir so die Verantwortung wieder abgeben an die Kinder. Und das ist natürlich in manchen Situationen, wie Martina gerade schon Beispiele genannt hat, echt ein schmaler Grat. Ja, also es gibt Eingriffe, wo es in dem Moment für das Kind empfunden wird als Gewalt. Wenn wir jetzt das Beispiel von Martina nehmen mit dem Straßenverkehr, es ist so ein Klassiker, ja, das Kind rennt auf die rote Ampel zu und ich sage Stopp und es bleibt nicht stehen. Ja, da kann ich mich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, also es wäre wirklich schön, wenn du jetzt warten würdest, habe ich dir gerade schon gesagt, weil das ist wirklich gefährlich. Ich meine, da ist das Kind ja schon im schlimmsten Fall überfahren worden. Das heißt, ich greife ein und halte das Kind fest und ich bin körperlich und das ist für das Kind in dem Moment eine Gewalt. Wie finde ich den Weg dann zur liebevollen Führung? Und dafür braucht es Empathie. Und das versuchen wir im Buch mit unzähligen Rollenspielen deutlich zu machen. Anhand von Beispielen von Mamas aus unseren Communities, die uns Beispiele aus ihrem Leben genannt haben, weil uns die Authentizität so wichtig ist. Ne? Sonst denkst du irgendwie, ja, Martina und Kathi, die haben sich da jetzt wieder was ausgedacht. Naja, so läuft das dann.
Und Kathi hat gerade so schön das Beispiel genannt. Und was ganz entscheidend eben auch ist, noch bei unserem Fühli-Konzept ist, erstens die Empathie, wie Kathi gerade meinte, allerdings auch die Haltung, die ich währenddessen habe, während ich das Kind zum Beispiel packen muss oder während ich wirklich Gewalt oder diese elterliche Macht fürsorglich einsetzen muss. Wie bin ich da innerlich? Was denke ich über das Kind? Wie handle ich? Wie gehe ich währenddessen auch mit meinem inneren Kind um? Auch diese Themen sprechen wir eben an, weil es braucht ja in vielen Momenten auch ganz viel Selbsteinfühlung, dass ich innerlich erstmal weiß, es ist bei mir gerade los, dass ich mich mit mir verbinde und wir verbinden sozusagen dann diese Praxis, all das, wir sagen wirklich Schritt für Schritt, was zu tun ist und es geht aber auch immer ganz stark um die innere Haltung, weil es bringt überhaupt nichts, dann wie so ein Roboter zu handeln, wenn nicht innerlich völlig klar ist, was zu tun ist, wie wir denken, dass wir innerlich diese liebevolle Einstellung dem Kind gegenüber haben, aber auch eben uns gegenüber. Und das ist so wertvoll, diese Verbindung.
Da möchte ich direkt mal einhaken.
Du kommst gar nicht zu Wort.
Das ist auch eine meiner Fragen. Nee, aber ihr habt ja viele tolle Sachen zu erzählen und es geht ja auch nicht um mich, sondern um euch hier. Aber weil du gerade gesagt hast, ihr habt eben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Jetzt ist es natürlich so, wir wollen hier im Podcast ja auch einen Mehrwert teilen. Ne? Also wir wollen natürlich auch unserer Community was mitgeben. Könnt ihr denn vielleicht ein, zwei Tipps verraten, wie ich auch selber an meiner inneren Ruhe und Haltung arbeiten und diese optimieren kann?
Ja, also klar, wir haben immer Tipps auf Lager. Ja, ich würde einen Ansatz geben, der so ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation kommt. Dann könnte Martina ja vielleicht einen Richtung inneres Kind geben. Wenn mein Kind etwas macht, dann macht es das nie gegen mich. Das ist einfach ein Grundsatz, den wir im Herzen tragen dürfen. Das Kind macht es immer, weil es versucht, sich um zu kümmern, um irgendwie klarzukommen. Und wenn ich mit dem Blick, mit der Haltung auf das Kind gucke, kann ich ja gar nicht gegen das Kind sein, weil ich mich gar nicht angegriffen fühle. Jedes Mal, wenn ich den Eindruck habe, boah, jetzt, das kann ja nicht schon wieder, wie kann man nur so blöde sein, denke, ah, das Kind macht das ja gar nicht, um mich zu ärgern. Das Kind will mir was über sich erzählen. Okay, wie geht's denn meinem Kind eigentlich gerade? Was ist mit meinem Kind los? Das finde ich, Martina, oder so eine Sache, wo ich sage, damit könnten wir mal anfangen, dass jedes Mal, wenn dein Kind dich nervt, kannst du ja üben, ja? Jedes Mal, wenn deine Tochter dich nervt und mit 2 Jahren wird sie dir ordentlich auf den Sack gehen, wird dann mit 3 auch noch mehr. Und jedes Mal, wenn dein Kind dich nervt, deine Tochter, kannst du versuchen, daran zu denken, okay, sie macht das nicht gegen mich, sie macht es für sich. Und dann kann Martina noch total schön einen Impuls geben, was dein inneres Kind betrifft. Und dann hast du erstmal genug zu tun, würde ich sagen.
Ja, genau. Also ich ganz kurz, Kathi hat diesen Tipp gerade gegeben. Ich finde auch, was mir dann am hilft in dem Moment, ist zu sagen, ein Kind braucht mich gerade. Oder einfach so ein Mantra für sich zu sprechen. Weil ganz oft ist es ja so, warum können wir die Ruhe nicht bewahren? Weil in dem Moment wirst du ja getriggert. Das heißt, du hast vielleicht so Gedanken im Kopf wie, ich krieg's nicht hin oder ich habe schon wieder versagt oder ich bin schuld, dass mein Kind sich so verhält oder ich habe was übersehen oder was auch immer. Das heißt, da stehen, ja genau, das sind so Gedanken, die wir oft auch in unserer Arbeit erleben bei Eltern. Und das hängt mit Glaubenssätzen zusammen, mit Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Und diese Glaubenssätze führen dann zum Beispiel zu Ohnmacht, zu Hilflosigkeit, zu Überforderung. Das heißt, in unserem Buch helfen wir auch durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die alten Glaubenssätze zu erkennen, die Gefühle, die damit in Verbindung stehen, zu erkennen. Zum Beispiel löst ganz oft dein Kind in dir vielleicht Wut oder Hilflosigkeit aus, ein Beispiel, dann hat es oft was damit zu tun, dass du dich selbst als Kind oft hilflos und ohnmächtig gefühlt hast. Und das wiederum hängt mit dem Glaubenssatz zusammen, zum Beispiel, du bist nicht gut genug oder du bist eine schlechte Mutter, weil du vielleicht deinem Vater oder deiner Mutter es nie recht machen hast können, als Beispiel, ja. Und dann gehen wir darum über die Bedürfnisse. Das heißt, wir versuchen Eltern zu helfen, dass sie ihre Bedürfnisse im Alltag rechtzeitig erfüllen, wie zum Beispiel ausreichend schlafen, sich gesund ernähren, sich um sich zu kümmern, sich Wertschätzung zu schenken. Und so helfen wir im Buch nicht nur die Bedürfnisse aus der Kindheit, die nicht erfüllt wurden, zu erfüllen, sondern auch die aktuellen Bedürfnisse. Und dann ist man automatisch entspannter, ruhiger. Und oft ist es halt wichtig, diese Trigger zu erkennen und dabei hilft das Buch extrem.
Genau, und da könnten wir jetzt, weil sie wollte ja einen Impuls haben jetzt für die HörerInnen, einmal diesen, vielleicht das, was Martina auch gesagt hat, was war nochmal dein Ding, dein Mantra?
Mein
Kind braucht mich, genau, nehmen wir den. Wenn du den in jeder Situation nimmst, wo du den Eindruck hast, jetzt könnte ich es aus dem Fenster schmeißen. Und als zweites vielleicht mal herauszuforschen in diesen Situationen, wo dein Zeiger in den roten Bereich geht, schreib wirklich mal auf, welche Gedanken du im Kopf hast. Also das, was Martina gerade gesagt hat. Denke ich gerade, ich habe versagt, bin eine schlechte Mutter, immer mache ich was falsch. Oder also, dass du dir mal bewusst wirst, welche Gedanken du in diesen Situationen hast. Das wäre, glaube ich, so mal so ein erster Schritt, um loszulegen.
Und dann das umzuwandeln, zu sagen, hey, ich habe diese Gedanken und ich sag mir stattdessen, ich schaffe das, ich bin gut genug. Ja, ich bin in Sicherheit, weil oft sind Eltern auch in dem Moment unbewusst nicht mehr in Sicherheit, wenn das Kind nicht mitmacht. Das hat auch mit der Kindheit zu tun. Und dann auch da vielleicht so einen starken Glaubenssatz zu finden. Einer reicht erstmal. Ja, viele Eltern, die wir begleiten, sagen dann, ich bin in Sicherheit, ich schaffe das, ich krieg das hin. bin gut genug. Und das kann ich innerlich beruhigen.
Ja, und dann möchte ich mal gerade, weil die inneren Kinder sind ja die kleinen Kinder und Eltern haben kleine Kinder, möchte ich kurz eins von heute Morgen teilen. Meine Tochter ist gerade eingeschult worden und wir nehmen jeden Tag einen Satz, einen Glaubenssatz. Und da habe ich sie heute gefragt am Weg zur Schule, was ist heute unser Satz? Und dann sagte sie, ich liebe mein Leben und ich bin in Sicherheit. Und das ist einfach, ja, was wir uns später im Erwachsenenalter hart erarbeitet haben oder den Impuls, den wir gerade geben, sprecht das dann auch gern mit euren Kindern. Ja, also dieses Ich bin in Sicherheit schadet wirklich niemandem.
Nee, sie sind da auf jeden Fall auch viel empfänglicher ja noch in dem Alter. Und wir können ihnen das so viel mitgeben, auch durch das Vorleben. Ja.
Voll schön. Ja, ich habe auch schon so Affirmationskarten für meine Tochter. Die hat es jetzt zum zweiten Geburtstag bekommen. Und da gucken wir jeden Abend zwei an. Eine für die Mama, eine für sie. Und das findet sie auch ganz toll. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass sie es richtig versteht. Aber
das kommt von ganz alleine, genau.
Aber wenn wir jetzt gerade mal konkret in so eine Situation reingehen, also das haben wir momentan tatsächlich auch sehr häufig, dass sie so ein bisschen ihre Grenzen austestet und dass sie zum Beispiel Sachen in die Hand nimmt, die soll sie nicht in die Hand nehmen, weil sie nicht spitzig sind, gefährlich sind, was auch immer, oder weil die Mama einfach gesagt hat, das ist nichts zum Spielen. Und sie flitzt damit durch die Bude mit Absicht, stellt sich dann zum Beispiel an den Couchtisch und grinst einen richtig schelmisch an. Und erst recht, wenn man dann sagt, kannst du mir das bitte wieder geben oder leg mal das wieder dahin zurück, wo du es hergeholt hast. Wie würdet ihr denn in so einer Situation dann tatsächlich reagieren, wenn das Kind eben das nicht macht, sondern einfach drauf scheißt, was man gerade
ganz kurz, können wir erstmal einhaken, was löst es denn bei dir aus? Ja, also erstmal, bevor wir dir natürlich gleich sagen werden, was du tun könntest, was ist bei dir innerlich los, bei deinem inneren Kind? Stell dir vor, da ist jetzt noch dein kleines Kind da mit im Zimmer, also dich in der kleinen Version. Was löst es aus?
Ich will das wieder haben.
Okay, was für ein Gefühl ist das?
Ja, schon noch ein bisschen, jetzt nicht Wut, aber...
Na, sauer vielleicht?
Hilflos?
Na, hilflos, ja, jein. Ich meine, klar, ich könnte ja auch einfach hingehen und ihr es wegnehmen, aber das mache ich halt nicht. Ich möchte natürlich schon, dass sie auch selber darauf kommt und manchmal klappt das auch ganz gut, aber manchmal steht man auch da und denkt sich, warum grinst du mich jetzt so kackend
reißend? Warte mal, da sage ich gleich noch was zu, nur Martina wollte ja wissen, du als kleines Kind, was mit im Raum ist, wenn du siehst, wie deine Tochter sich verhält und du nicht gerade die Erwachsene bist, sondern wie du dich dann fühlst und du sagst, ich will das auch haben, dann bist du ja wahrscheinlich eher sauer oder genervt oder zornig, weil du denkst so, Manu, gib das Ding her, ich will das auch. Du kannst doch hier nicht einfach rumrennen jetzt. Kann ich doch auch nicht machen. Ich will das auch machen, aber ich kann das, ich durfte es nie machen, du blöde Kuh.
Vielleicht durftest du es als Kind auch nicht machen. Ja, das heißt, du brauchst in dem Moment wahrscheinlich auch Sicherheit. Das heißt, du bräuchtest die Sicherheit auch genau, was zu tun ist. Und da geben wir dir natürlich auch nochmal jetzt eine Antwort. Und was nochmal spannend wäre, das, was Kathi vorher so schön gesagt hat, welche Gedanken hast du über dein Kind? Und die hast du ja eigentlich gerade schon sehr klar geäußert. Das macht sie mit Absicht, ja, die grinst mich mit Absicht so blöd an. Und da sind wir schon wieder bei der inneren Haltung, die du verändern kannst, auch durch das Buch, dass du sagst, mein Kind macht es nicht mit Absicht. Mein Kind braucht mich gerade. Mein Kind braucht gerade meine liebevolle Führung, vermutlich. Ja, und vielleicht auch, welches Bedürfnis möchte sich...
Oder einfach nur meine Aufmerksamkeit.
Nein. Okay, wie viel Zeit haben wir? Aufmerksamkeit können wir jetzt gerne notieren, dass ich dazu noch kurz was sage später, weil Bedürfnisse sind ja so mein Ding. Martina hat es gerade gesagt oder angedeutet, was du über das Kind denkst und du hast gesagt, sie testet ihre Grenzen. Grundsätzlich sind Martina und ich der Meinung, dass Kinder nie ihre Grenzen testen und sie fragen immer, bin ich in Sicherheit? Auch das mal zu übersetzen. Also den Gedanken, die testen mich aus und meine Grenzen. Nein, das tun sie nicht. Sie fragen dich die ganze Zeit, Mama, bin ich wirklich in Sicherheit?
Und sie zeig mir, es. Dass ich zeig in Sicherheit mir. Bin. Ja. Genau. Zeig mir durch dein Handeln, dass ich jetzt hier in Sicherheit bin. Ich probiere ein bisschen aus, weil versetzen wir uns doch mal jetzt in die Kleine rein, ja? Die hat hier richtig Spaß. Sie erfüllt sich vermutlich ihr Bedürfnis nach Ausprobieren, mal zu gucken, was passiert denn bei der Mama, wenn ich das jetzt mitnehme. Und aus ihrer Sicht mit 2 Jahren hat sie ja noch gar nicht die Hirnreife zu verstehen, was sie da tut, sondern sie handelt komplett impulsgesteuert. Probiert Dinge aus, findet es spannend, wenn du dich aufregst, wenn du vielleicht sogar noch hinterher rennst, ja, dann ist sie total im Spiel und im Spaß. Das heißt, sie aus kindlicher Sicht erfüllt sich einfach nur zahlreiche Bedürfnisse in dem Moment. Und du als erwachsene Person lässt dich von dem Verhalten sozusagen provozieren. Und da kommen wir jetzt in die Eigenverantwortung, weil du entscheidest, lasse ich mich jetzt provozieren in dem Moment oder gehe ich in die Eigenverantwortung, gehe in meine Erwachsenenrolle und sage, hey, mein Kind braucht mich jetzt, was ist zu tun? Und dann gehst du in die liebevolle Führung und Kathi, du bist hier Meisterin, ich überlasse.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Genau, also das ist im Grunde genommen, weil du sagst, sie rennt mit einem gefährlichen Gegenstand, immer die Schere durch die Gegend, so, glaube ich, so erinnere ich mich. Das ist auf jeden Fall die schützende Gewalt in dem Moment. Das heißt, du guckst gar nicht lange zu, wie deine Tochter mit der Schere durch die Gegend hüpft. Du gehst sofort hin, du handelst und hältst die Schere so, du reißt sie nicht aus der Hand, weil wir reißen keinem Kind etwas aus der Hand, weil wir ja auch nicht wollen, dass sie dir was aus der Hand reißen. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Halt die Schere fest so, dass das Kind sich nicht verletzt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, jetzt habe ich keine Schere. Also wenn hier oben die Spitze ist, dann würde ich sofort oben die Spitze festhalten. Ja, da ist die Schere, genau. Und jetzt stell dir vor, dein Kind hält die Schere. Du gehst nicht an die Hand, wo die Schere ist, sondern oben, das, was gefährlich ist, das hältst du und ziehst es so ein bisschen weg. Ich mache aber, mehr mache ich nicht und sag stopp. Du hast gerade richtig Spaß und halt die Schere und du bist dafür verantwortlich, dass keine von euch verletzt wird. Nur du kannst die Schere nicht aus der Hand reißen. Stopp. Du hast gerade richtig Spaß, ne? Ja, das sehe ich. Du hüpfst hier durch das Wohnzimmer und du hast die Schere in der Hand. Ja, du willst groß sein. Ja, du willst auch mal eine Schere in der Hand haben. Ja,
du willst alles ausprobieren.
Ja, ja, genau.
Und das ist lustig.
Ja, und wir sind in dieser Ja-Schleife, die wir unbedingt brauchen. Wir bleiben nur dabei, sagen, okay, ich habe dich gehört. Gleichzeitig, die Schere bleibt in meiner Hand. Bist du bereit, mir die Schere zu geben? Vielleicht sagt sie noch nein. Dann brauchen wir eine zweite Empathieschleife. Martina, mach kurz mal die Tochter. Du möchtest die Schere selber halten.
Ja.
Ja, du willst auch selber mal mit der Schere schneiden.
Will ich.
Wie die Großen.
Mhm.
Ja. Und das hast du Spaß, ne? Ja, okay. Habe ich gehört. Gleichzeitig entscheide ich das. Wir machen das jetzt. Nur ich entscheide. Bist du bereit, mir die Schere zu geben? Martina, gibst du mir die Schere?
Ja.
Ja, wenn Martina Nein gesagt hätte, würden wir noch eine Empathieschleife machen.
Ich würde dann sagen, ich will schneiden.
Ja, will
schneiden. Und dann hätten wir eine Möglichkeit, genau. Das umzulenken und zum Beispiel ein Papier zu nehmen und mit der Schere zu schneiden, das Bedürfnis nach Spiel und Spaß zu erfüllen, in Verbindung, ohne Machtkampf, liebevoll führend diesen Konflikt zu lösen.
Genau, und ich zeige dem Kind auch noch, wie ich helfe, deiner Tochter zu schaffen, zu lernen, selber zu schneiden. Ja, also ich helfe dir, das zu schaffen. Nur ich entscheide.
Und wir bleiben in der Freiwilligkeit, ja? Also genau. Das Kind wird nicht gezwungen, diese Schere wird nicht aus der Hand gerissen. Und ja, und schon sind wir tatsächlich in der liebevollen Führung.
Und der
davor
Punkt
die
ist,
Schritte mit dem inneren genau. Kind, mit der inneren ja. Haltung, das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, und das machst du, das ist ein Riesenprozess, das machst ja. du natürlich nicht einfach so.
Da hat man ganz schön was zu tun, ne?
Naja, wir verändern hier ja auch so ein bisschen die Elternschaft, würde ich mal sagen, ne?
Das jetzt legst du gleich auf, Kathi.
Ja, jetzt legst du gleich auf. Also, im Grunde genommen, dann möchte abschließend sagen, du hast deine elterliche Macht benutzt, in dem Moment, wo du eingreifst und handelst. Du guckst gar nicht lange zu, sondern du handelst sofort. Dann kriegt sie die Frage, bin ich in Sicherheit, ist sofort beantwortet. Dann braucht es die Empathie, die braucht es so lange, bis das Kind bereit ist, mitzumachen. Ich höre jetzt die Abers, aber mein Kind würde die Schere nie hergeben. Versucht es mal mit wirklich authentischer Empathie und gleichzeitig mit der klaren Haltung, die Schere bleibt bei mir.
Und Kathi, eine kurze Ergänzung. Viele denken jetzt, ja, das mache ich. Und ich mache das mit dem Ziel, dass am Schluss mein Kind die Schere hergibt.
Ah ja, nee, dann...
Ja? Und ich probiere das jetzt aus mit dem Ziel, dass ich am Schluss gewonnen habe, so ungefähr. Und dann sind wir schon wieder in der Haltung, in die wir nicht möchten.
Mhm.
Ja, sondern wir machen das mit der liebevollen Führung, mit der Empathie, nicht um ein Ziel zu erreichen, sondern um in Verbindung mit dem Kind einen Konflikt zu lösen.
Weil sonst würden wir ja manipulieren. Manipulation ist wieder ist der Machtmissbrauch.
Das ist nochmal ganz entscheidend.
Ja, ich glaube, diese Manipulationsschiene, die habe ich schon das ein oder andere Mal unbewusst gezogen, weil ich dann ihr eine Alternative einfach angeboten habe. Ich habe gesagt, du, schau mal, das ist jetzt eigentlich nichts, womit man spielen sollte, aber ich habe hier was.
Das ist aber keine Manipulation, sondern du erfüllst ja ihr Bedürfnis nach Ausprobieren durch einen anderen Gegenstand. Auch da wieder.
Also das ist wieder
auch da wieder ist es die Haltung, nicht das, was du tust.
Was richtig gemacht. Ja, also ich finde das halt super, super spannend und es ist halt auch wirklich teilweise challenging für einen selber, wenn man da eigentlich schon den Anspruch hat, man möchte bedürfnisorientiert handeln, aber in manchen Situationen, ich meine, wenn man selber Mama ist, dann kennt man das einfach auch, denkst du dir, ich nagel dich jetzt an die Wand, wenn du noch so weitermachst. Und da dann einfach nochmal zu reflektieren. Ich sage auch immer, dieses Atmen, das man in der Geburtsvorbereitung macht, das macht man auch, um später die Wutausbrüche wegzuatmen.
Das ist schon eine wertvolle Strategie. Eine Strategie übrigens, wenn du ja vorher gefragt hattest, zu atmen, den Körper zu entspannen und dem inneren Kind sozusagen diese Entspannung zu schenken. Auch das ist sehr hilfreich, definitiv.
Ja. Jetzt habe ich witzigerweise, gehen wir mal zum Thema Partnerschaft. Man sollte sich ja in so Erziehungsfragen auch bestenfalls einig sein. Es kommt ja ganz selten vor, dass man das exakt gleich lebt, weil ja jeder so seinen Stil, sage ich mal, hat. Und ich habe mir neulich auch von meinem Mann schon anhören dürfen, ja, du bist da viel zu weich, du musst auch mal konsequent bleiben und du darfst nicht immer Konflikte vermeiden, die musst du es auch mal aushalten, so ungefähr. Und wie kann man denn damit umgehen, beziehungsweise was würdet ihr empfehlen, wenn man sich jetzt in der Partnerschaft nicht zu 100% einig ist, was das angeht, beziehungsweise wenn einer der Meinung ist, es sollte strenger gehandelt werden und der andere möchte eher so diese bedürfnisorientierte Schiene fahren.
Ja, also du hast ja gesagt, man sollte, also ihr sollt gar nicht, sondern ihr seid herzlich eingeladen, einer Meinung zu sein. Grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn einer der Partner dem anderen vorschreibt, welche Haltung, welche Ansichten er zu haben hat. Wir sind Individuen. Und gerade wenn wir gemeinsam eine Elternschaft gründen, kann es sein, dass wir den Partner, die Partnerin echt nochmal neu kennenlernen und dann dürfen wir Dinge hinterfragen. Das würde ich gerne einmal hier so mitgeben. Und dann möchte ich deinem Partner gerade kurz mal zur Seite stehen, denn das Verhalten, was du eben beschrieben hast, wie du jetzt zum Beispiel mit der Scherensituation umgegangen bist, würde Martina und mir auch die Führung fehlen. Jetzt ist die Frage, meint dein Partner eine Führung durchgreifen, die eher Richtung Machtmissbrauch geht? Die würden wir jetzt nicht begrüßen. Nur das, was wir gerade gehört haben, fehlt in dem Beispiel auf jeden Fall die liebevolle Führung. Denn bedürfnisbindungsorientierter Ansatz heißt, also in unserer Welt heißt es, dass es auf jeden Fall eine Führung braucht. Ja, weil ansonsten weiß eure Tochter jetzt gar nicht, was ist jetzt mit der Schere? Mama hat gesagt, ich nein zur Schere. Gleichzeitig guckt sie mir zu, wie ich damit durch die Wohnung hüpfe. Und wenn ich mich verletze, sagt sie wahrscheinlich auch noch, ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht mit der Schere spielen. Und so ist die Verantwortung aufs Kind geschoben. Also wenn in der Partnerschaft die Meinungen auseinandergehen, würde ich sagen, Martina wird da gleich noch was zu sagen, ist Empathie das Zauberwort. Sowohl für mich, ja, wie, was das bei mir auslöst, wenn mein Partner, meine Partnerin anderer Meinung ist. Das ist für uns, die ja wenig gelernt haben, bis gar nicht gelernt haben, Konflikte zu leben. Also ich persönlich habe gelernt, dass Konflikte unglaublich gefährlich sind und man sollte keine Konflikte haben. Martina und ich sagen als Konfliktengel, wir verleihen Konflikten Flügel. Wir wollen gar keine Konflikte vermeiden. Wir wollen eher reingehen, weil wir sagen, daraus entsteht Verbindung. Also zu sagen, was löst das bei mir aus, wenn meine Gegenseite oder meine, kann ich das sagen, ne, Partnerschaft, mein Partner, Partnerin anderer Meinung ist, um zu gucken, wie geht's mir damit und gleichzeitig meinem Gegenüber zu schenken, okay, das ist gerade schwierig für dich, wie ich das mache. Warum? Was löst das bei dir aus? Und wie kommen wir zusammen? Weil ich brauche natürlich von beiden das Ja für diese Partnerschaft, für diese Elternschaft.
Ganz schön, Kathi, wie du es gerade formuliert hast, auch nochmal gemeinsam drauf zu schauen, wo möchten wir eigentlich zusammen hin? Also du jetzt in eurem Beispiel wäre es ja erstmal wichtig auch, dass du dich da selbst verstehst. Warum zum Beispiel möchtest du manchmal nicht konsequent sein oder vielleicht auch das Gefühl deines Kindes nicht aushalten? Da hilft es schon mal, dass du erstmal Verständnis für dich selbst hast. Vielleicht hast du Angst vor Konflikten oder vielleicht möchtest du Konflikte eher vermeiden, weil du Erfahrungen gemacht hast und vielleicht Konflikte in Verbindung mit Verlust oder was auch immer bringst. Ja, also meistens steckt was dahinter, wenn Eltern Konflikte vermeiden. Und dann wäre die Frage, dass du deinen Partner fragst, hey, warum ist es dir denn so wichtig, vielleicht durchzugreifen oder konsequent zu sein? Machst du dir Sorgen, dass unser Kind vielleicht sonst nicht hart genug für die Gesellschaft wird? Ja, also auch da Verständnis für deinen Mann. Und erst, wenn ihr euch gegenseitig versteht mit dem, was euch bewegt und auch, warum ihr so handelt, weil gerade das Beispiel mit der Schere, du handelst ja nicht böswillig so und greifst nicht ein, sondern du möchtest ihr die Sachen nicht aus der Hand reißen. Das heißt, du hast eine gute Absicht dahinter und du möchtest es vielleicht nicht mit Gewalt machen und deswegen warst du bisher unsicher und jetzt hast du vielleicht mehr Sicherheit bekommen. Das heißt, auch da wieder erstmal Verständnis für dich selbst, dich nicht zu verurteilen für das, wie du reagierst und dann Verständnis von deinem Partner vielleicht auch dafür, warum du weniger konsequent bist als er. Und wenn du ihn dann verstehst, könnt ihr eben sagen, okay, dir ist das wichtig, mir ist das wichtig. Wie machen wir das zum Beispiel in der nächsten Situation, wenn unser Kind einen Wutausbruch hat? Das heißt, ihr geht wirklich an konkrete Situationen im Alltag ran und überlegt, wie wollen wir das gemeinsam machen beim nächsten Mal.
Und so. Es ist total schön, dass ich hier ein Einzelcoaching bekomme. Also super. Jetzt müssen wir das Ganze auch mal wieder ein bisschen breiter betrachten. Also es war auf jeden Fall schon mal super hilfreich. Und ich kann ja sowieso euer Buch jetzt auswendig lernen, dann habe ich das sowieso alles drauf. Aber welchen Herausforderungen begegnet ihr denn in euren Beratungen, in euren Coachings bei Familien am meisten? Also sind das dann ähnliche Sachen wie jetzt bei uns oder gibt es da auch Themen, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe, wo ihr noch was dazu sagen könnt?
Also ich denke, Martina, es ist, dass die bunte Palette von Wutausbrüchen, Verweigerung der Zähneputzen, nicht in die Schule wollen, nicht in die Kita wollen. Dann haben wir Mamas, die Schwierigkeiten haben, ihre Mutterschaft zu leben. Wir haben auch Partnerschaften, die Schwierigkeiten haben, Medienkonsum, alles. Nein, mein Kind kooperiert überhaupt nicht. Martina, habe ich was vergessen? Im Grunde genommen alles, die ganze Palette.
Genau. Und schon häufig auch so Themen, wie du sie gerade angesprochen hast. Dieses, ich habe Angst davor, dann durchzugreifen. Mhm. Ich habe Angst davor, zu handeln. Aus unterschiedlichsten Gründen, also genau so Situationen. Was mache ich denn, wenn mein Kind mir das nicht zurückgibt? Was mache ich denn, wenn mein Kind nicht hört? Das sind genau die Herausforderungen, womit alle Eltern kämpfen. Und vor allem, es ist ja auch immer noch mal was anderes, wenn man dann selbst in der Mama- oder Papa-Rolle ist, weil diese Verbindung zum Kind ist ja eine ganz andere Ebene. Das heißt, wir können jetzt immer ganz klar Empfehlungen geben und helfen dabei, anders damit umzugehen. Nur es geht ja jedem so, der selber Mama oder Papa wird, dass diese Trigger hochkommen. Es geht allen Eltern gleich. Und da braucht es einfach Unterstützung. Das braucht man auch gar nicht unbedingt alleine zu schaffen, wenn man da wirklich ran möchte.
Es ist ja oftmals so, dass jemand, sage ich mal, in so eine Beratung geht, beziehungsweise selber auch beratend tätig wird, aus einem eigenen persönlichen Problem heraus. Also ich denke zum Beispiel an die Schlafberatung, habe ich auch schon eben mit einem Schlafcoach gesprochen und da war das Kind einfach der schlechteste Schläfer überhaupt und dann kam die Idee, hey, wir haben das jetzt irgendwie hingekriegt, wir haben uns da Unterstützung geholt, ich möchte jetzt anderen auch dabei helfen. Kathi, wie ist es denn bei dir? Hattest du mit deinen Kindern auch mal Herausforderungen, wo du gesagt hast, okay, da muss ich mich jetzt mehr mit dem Thema auseinandersetzen oder bist du eher so ein Naturtalent und hast das irgendwie immer schon richtig gut gemeistert und dir gedacht, hey, ich muss mein Wissen weitergeben, weil bei mir läuft es irgendwie.
Bei mir war der Weg so, dass ich, als ich schwanger war, überlegt habe, wie mache ich denn das jetzt? Weil sowas viele wahrscheinlich auch nachvollziehen können, so naja, so wie meine Eltern das gemacht haben, so richtig cool war das nicht. Und ich merke auch, ich habe dadurch so ein paar Komplexe, die ich gerne bearbeiten möchte und ungern an meine Kinder weitergeben möchte. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das machen könnte und bin auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen. Die habe ich dann inhaliert und habe Workshops und Seminare besucht und habe im Grunde genommen an meinem Sohn das ausprobiert, war das Versuchskaninchen und habe relativ schnell, ich glaube, da war der 2 Jahre oder so, habe ich beschlossen, dass ich das weitergeben möchte, dass ich das umwandeln möchte für Familien. Ja, im Grunde genommen war der Startschuss schon auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, die mir den Impuls gegeben hat. Ich erlebe das interessanterweise, wenn ich Themenwoche machen oder wir bei den Konfliktengeln bestimmte Themen bespreche, und das legen wir ja fest und dann machen wir das und prompt habe ich es zu Hause auf dem Esstisch liegen. Ne? Also dann wiederholt sich das zu Hause nochmal und dann schmunzel ich immer so ein bisschen, weil ich denke, okay, das ist das Universum, was das jetzt hier irgendwie gerade
regelt.
Also lass bloß nicht über die Wackelzahnpubertät reden, Martina, lass das mal bleiben, sonst habe ich nämlich ab morgen ein Problem, ein kleiner Scherz. Also ich glaube schon, und das wird Martina gleich auch bestätigen, dass wenn du mit etwas mit Herzen machst, und das machen Martina und ich, dann kommt es immer aus dir selber mit raus, die Energie und die Impulse. Und natürlich also mein Sohn war das vor allen Dingen, weil er mein erstes Kind ist, schon daran beteiligt, dass ich mich damit beschäftigt habe mit dem Thema. Ja,
es gibt immer, ich sage immer dazu gerne, auch Helferkinder, die einem so ein bisschen helfen, dahin zu kommen. Das ist total schön. Bei mir war das damals ich habe in der Lehramt studiert und habe da gelernt, die haben dann so Kinder bestrafen und belohnen und es war alles noch sehr oldschool, auch im Studium. Und wenn dann nachher dann in die Forschung, wenn meine Mutter mich sehr bindungsorientiert begleitet hat und ich viele Sachen einfach intuitiv ganz anders gemacht hätte, jetzt wie aus der eigenen Kindheit. Und durfte dann halt nochmal mich mit dieser Frage beschäftigen, was brauchen Kinder, um sich bedingungslos geliebt zu fühlen? Und dann hat sich das Bild für mich so wieder geschlossen. Und dann bin ich in die Schule gekommen, dachte mir so, jetzt bin ich vorbereitet. Und dann gab es zahlreiche Kinder, die mich so getriggert haben und wo ich nochmal so richtig ran durfte an den Speck. Und das ist ja eine Reise, die nie aufhört. Ja, es heißt ja nicht, du hast es einmal gelernt, dann machst du das immer wieder, sondern dann kommt plötzlich irgendein Kind, ich habe so viele unterschiedliche begleitet, das genau auf diesen wunden Punkt drückt, den du vielleicht noch gar nicht gekannt hast. Ja, und deswegen ist es auch so interessant mit unterschiedlichen Kindern, auch in einer Geschwisterreihe, das eine löst gar nichts bei dir aus und das andere drückt gefühlt alle Knöpfe gleichzeitig. Und ja, das ist eine Reise, die nicht aufhört und dabei helfen wir einfach sehr gerne als Konfliktengel.
Martina, da hast du gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich das Thema Bestrafung und Tadeln, was bei dir im Studium ja auch an der Tagesordnung, so wie ich das jetzt gehört habe, war. Da würde mich interessieren, das hat ja ein Stück weit, glaube ich, auch mit dem inneren Kind ein bisschen zu tun, also wie man das auch selber als Kind erlebt hat, wie sehr man selber bestraft wurde, getadelt wurde. Heißt denn jetzt liebevolle Führung, dass gar nicht getadelt werden darf?
Auf jeden Fall, ja. Also wir verzichten in unserem Fühli-Konzept komplett auf Bestrafung und Belohnung, beleuchten auch nochmal ganz genau, was Belohnung und Bestrafung bedeutet. Also dieses Manipulieren in der Belohnung. Viele wissen ja auch gar nicht, dass Belohnung zum Beispiel auch eine Form der Bestrafung ist, wenn man es umdreht. Ja, auch Lob zum Beispiel, pauschales Lob, das dann sehr bewertend ist und auch von oben herabkommen kann, dass das eben auch was mit der kindlichen Seele macht. Und da könnten wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden drüber sprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir da komplett drauf verzichten. Und eben das Schöne ist, durch die liebevolle Führung ist Bestrafung und Belohnung gar nicht mehr notwendig, weil es plötzlich ein anderes Instrument gibt, wie man damit umgehen kann, oder Kathi?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte so ein bisschen sagen, also darf man das jetzt nicht mehr benutzen? Also alle, die jetzt zuhören, ihr dürft eure Elternschaft leben, wie ihr möchtet und wie sich das für euch passend anfühlt. Martina und ich würden nie sagen, was richtig und was falsch ist. Wir geben Empfehlungen und wir leben das so, was wir auch empfehlen. Wir sind sehr authentisch. Gleichzeitig sagen wir nie, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Du kannst in deiner Elternschaft bestrafen. Wenn du mit dem Wissen, was du von uns bekommst, davon überzeugt bist, dass das dein Weg ist, ist das für dich völlig, also dann ist das dein Weg. Gleichzeitig möchten wir in Frage stellen, wenn du die Infos hast, die wir dazu geben, warum es Sinn macht, auf Bestrafung, Belohnung zu verzichten, wirst du es kaum noch mit einem guten Gewissen machen können.
Es hat einfach Auswirkungen, das zeigt die Forschung, auf die kindliche Psyche, auf das Selbstbewusstsein des Kindes, auf das Selbstwertgefühl. Das Hauptthema ist eben, dass es funktioniert. Ja, wenn ich ein Kind bestrafe und belohne, bei den meisten Kindern oder vielen Kindern, je nach Temperament auch, hat es recht schnell kurzfristig einen Effekt, weil das Kind aus Angst heraus ein bestimmtes Verhalten zum Beispiel unterlässt. Nur so ein Beispiel, Kind in der Schule, jetzt bei mir habe ich so eine Situation im Kopf, benutzt immer Schimpfwörter, dann kam irgendwie damals eine Lehrkraft und meinte, ja, wenn du es noch einmal machst, dann bist du in der nächsten Pause drin und dann brauchst du gar nicht mehr rausgehen in die Pause. Immer wenn diese Lehrkraft da war, hat das Kind keine Schimpfwörter mehr benutzt. Nur in dem Moment, wenn diese Lehrkraft nicht da war, ging es halt umso heftiger los. Ja, das heißt, es hat immer nur kurzfristigen Effekt und oft immer nur vor der strafenden oder belohnenden Person. Das Kind hat rein gar nichts dazugelernt. Es ist weder sozial kompetenter geworden noch emotional kompetenter. Und das sollte doch unser Erziehungsziel sein.
Und es wurde ja auch gar nicht hinterfragt, was das Kind mit den Schimpfwörtern versucht, deutlich zu machen. Also niemand hat sich für das Kind interessiert. Ich habe mir hier fett notiert, falls die Hörerinnen jetzt gerade schon nervös werden. Du hattest einmal gesagt, meine Tochter braucht meine Aufmerksamkeit. Ich würde ganz gerne, wenn es für euch in Ordnung ist, einmal kurz was zu diesem Bedürfnis Aufmerksamkeit sagen. Ist das in Ordnung?
Das passt ja jetzt auch ganz gut zu diesen Schimpfwörtern, weil das Kind ja in dem Sinne dann auch irgendein Bedürfnis hat und das nicht erfüllt. Das habt ihr ja gerade schon angesprochen.
Da steigen wir gerne. Also, nehmen wir das anhand der Beispiele Schimpfwörter von Martina, ist doch wunderbar. Also ein Kind sagt die ganze Zeit, du blöde Kuh, was sagen sie noch? Ich weiß nicht.
Arschloch,
danke. Ja. Was man nicht sagen soll, bei Martina und mir gibt es weder einen Mann noch ein Soll. Also das Kind sagt Arschloch, blöde Kuh. Und jetzt ist es so, in der Allgemeinheit gerne wird es benutzt, aha, dieses Kind will jetzt gerade Aufmerksamkeit. Das will jetzt versuchen, mit seinem Verhalten hier, mit den Schimpfwörtern mal so richtig Aufmerksamkeit zu kriegen. Aufmerksamkeit, ja, ist ein Bedürfnis. Die wenigsten Kinder sind damit beschäftigt, sich um ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu kümmern. Denn Aufmerksamkeit heißt übersetzt, ich sehe etwas und mache das. Also wenn ich zum Beispiel Martina hält mir die Tür auf und ich sage, Martina, du hast mir die Tür aufgehalten, danke für deine Aufmerksamkeit. Oder ich weine, mein Kind bringt mir ein Taschentuch und dann sage ich, danke für deine Aufmerksamkeit. Das ist Aufmerksamkeit. Wenn ein Kind Schimpfwörter benutzt, sucht es nach ganz anderen Bedürfnissen, wie zum
Nähe
Beispiel
vielleicht.
Nähe zum Beispiel.
Verbindung.
Oder ist Verbindung. Ist jemand Präsenz? Präsenz ist für mich nicht gleichzusetzen mit Aufmerksamkeit. Ist jemand da, der mich sieht? Ist jemand da, bei dem ich in Sicherheit bin? Gehört ja dann auch Nähe und Geborgenheit dazu. Und auch hier nicht zu sagen, mein Kind versucht, Grenzen auszusetzen. Was versucht mein Kind, sich gerade zu erfüllen? Oder dazu
wenn ihr
zu gehören. Das mal einmal noch. Martina, dann lasse ich dir, gerade in der Schulsituation, die Martina meinte, hat auch ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Ein Mensch möchte eigentlich total gerne dazugehören, benimmt sich die ganze Zeit wie ein Arschloch. Könnte doch einfach nett sein, dann wäre das gar kein Problem, dass wir ihn hier in die Gruppe aufnehmen. Es kann gerade nicht anders. Es will nur unbedingt dazugehören. Das heißt, die Schimpfwörter, du blöde Kuh, ist eigentlich der Versuch, sich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu erfüllen. Das klappt natürlich so nicht mit der blöden Kuh. Deswegen braucht dieses Kind eine erwachsene Begleitperson, die das herausfindet, dass Zugehörigkeit das Bedürfnis ist und dann gemeinsam zu überlegen, was könntest du denn machen, um dazuzugehören. Sodass das Kind selber einen Prozess hat und versucht herauszufinden, was es machen kann. Martina, verzeih.
Genau, oder das Kind möchte sich abgrenzen durch die Schimpfwörter und hat noch keine bessere Strategie, hat vielleicht noch nicht gelernt, dass es auch sagen kann, stopp, ich brauche hier jetzt meinen Platz oder ich brauche meine Ruhe. Das heißt, es braucht immer ein Gespräch mit dem Kind und dann gemeinsame Ideenfindung. Das heißt, ich kann das Kind dann fragen, hey, was war denn da los? Erzähl doch mal. Ja, wolltest du dazugehören? Sagt das Kind, nein. Ah, okay, du wolltest eigentlich in Ruhe da selber dein Ding machen. Ja, dann weiß ich, was los ist. Und erst dann kann ich wirklich auf das Kind eingehen, das Bedürfnis erfüllen. Und erst dann lernt das Kind auch wirklich was dazu. Und das ist unser Erziehungsauftrag, Kindern auch beizubringen, wie erfülle ich mir mein Bedürfnis, ohne anderen Menschen zu schaden, ohne Schimpfwörter zu verwenden, zum Beispiel. Ja, und zu dem Bedürfnis Aufmerksamkeit, Kathi, nochmal so wertvoll erklärt, viele besetzen auch diesen Begriff Aufmerksamkeit so negativ. Ja, Aufmerksamkeit, wenn ihr das meinetwegen so definieren möchtet, könnt ihr ja auch Aufmerksamkeit so verwenden. Nur dann versucht es nicht negativ zu sehen, weil warum sollte ein Kind nicht Nähe und Verbindung brauchen?
Genau.
Ja, selbst wenn das Kind jetzt, das braucht ja nur Aufmerksamkeit, dann denke ich mir, ja okay, dann braucht es halt vielleicht Nähe. Das ist nichts Negatives, sondern ein Kind, ja, braucht sehr viel Nähe, Zuwendung. Ja, und das, da finde ich, sind wir auch schon wieder in der inneren Haltung. Wieso sollte ein Kind nicht so viel Nähe bekommen dürfen, wie es braucht?
Ich muss sagen, mir macht das gerade richtig Spaß mit euch. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr hilfreiche und schöne Folge. Und da wird unsere Community sehr davon profitieren.
Das hoffen wir.
Alle
Mamas
und Papis, die jetzt zuhören. Also ich bin ein Kind, wenn ich jetzt nochmal von mir ausgehe, ich bin mit Belohnungen aufgewachsen. Ich habe von meiner Oma jedes Mal, wenn ich meine Hausaufgaben fertig hatte, ein Ferrero-Küsschen bekommen. Es gab fürs Zeugnis für jede 1 5 Mark, für jede 2 2 Mark, für eine 3 nur 1 Mark und der Rest war natürlich nicht honoriert. Und ja, also ich bin wirklich da fast schon gedrillt, kann man eigentlich sagen, was dieses Thema angeht. Und ich bin auch bis heute tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, süchtig nach Anerkennung. Also ich kriege einfach unfassbar gerne Anerkennung.
Wundervoll, dass du das erkennst. Das ist doch schon wundervoll.
Da feiere ich dich gerade sehr für, dass du merkst, dass du eigentlich süchtig danach bist. Und das kann eben passieren. Und wenn du die Anerkennung nicht bekommst, dann fühlt es sich wahrscheinlich an wie eine Strafe, als würde dich jemand nicht mehr lieb haben.
Genau, genau. Das ist wirklich spannend. Also da arbeiten wir gerade total an meinem inneren Kind zusammen. Wie kann ich denn jetzt bei meinem Kind eben anders machen? Also wie komme ich denn ohne eine Belohnung aus? Also ich prinzipiell finde ich jetzt eine Belohnung für etwas zu kriegen, was jetzt besonders gut gelaufen ist oder so, finde ich jetzt an sich nichts Schlechtes. Aber auf der anderen Seite sieht man ja jetzt schon, dass wenn es dann eben mal keine Belohnung gibt, dann fühlt man sich irgendwie ja unvollkommen oder als hätte man was nicht so richtig gemacht, nicht so gut gemacht. Wie geht ihr denn in so einem Fall dann vor? Nehmen wir mal die Hausaufgaben oder was auch immer. Ich möchte meinem Kind gut zusprechen beziehungsweise sagen, wie toll ich das finde, wie schnell es jetzt mit den Hausaufgaben fertig war.
Oder das ist spannend, Martina, oder? Dass die Menschen so auf Belohnung gedrillt sind, dass sie gar keine Idee haben oder gar keinen Weg zur Wertschätzung finden. Du möchtest deinem Kind mitteilen und zeigen, dass du stolz bist oder zufrieden oder dankbar bist. Wie wär's mit Worten? Also einfach zu sagen, du hast deine Hausaufgaben alleine fertig gemacht. Ich bin total stolz auf dich, wie du das gemacht hast. Das geht so ins Herz. Da brauche ich keine 2 Euro und keine 5 Euro. Weil das geht tief
oder
ins Herz.
Dem Kind zu helfen, sich selbst die Wertschätzung zu schenken, zu sagen, hey, schau mal, du hast es jetzt alleine geschafft. Bist du ganz erleichtert, dass du es hinter dir hast und geschafft hast. Und schau mal, das hast du alleine geschafft.
Ja.
Und dem Kind zu helfen, ins Fühlen zu kommen. Das ist unsere Aufgabe als Eltern und selber im Fühlen zu sein, wenn ich Wertschätzung ausdrücke. Auch das ist ein Thema, Wertschätzung statt Lob. Das können wir hoch und runter beten. Ist auch Teil des Buches übrigens, ganz ausführlich.
Ja, wo wir ganz viele Formulierungshilfen geben, ne? Nur, finde ich so spannend, du hast es gerade selber gesagt, du bist so gedrillt darauf, auf diese Belohnung, dass du gar keine Verbindungen im Kopf herstellen kannst, auf die Idee zu kommen, deine Wörter zu benutzen.
Das ist einfach konditioniert, das hast du in deiner Kindheit so erfahren. Ja, und deine Oma hat es vermutlich sogar noch ganz gut gemeint.
Ja,
das
natürlich.
War damals die Form der Erziehung,
Klar. Die
operante Konditionierung, die ist... Ja. Ist leider so, dass sie funktioniert und gleichzeitig hast du selber so klar schon erkannt und dafür feiere ich dich wirklich.
Ja, ist wirklich mega.
Was dahinter steht.
Und wir wollen eben weg von diesem Funktionieren, von diesem Roboter. Ja? Also was muss ich machen, damit andere mich mögen? Was muss ich machen, damit es anderen gut geht? Sondern wir wollen rein in die Freiwilligkeit. Das heißt, es heißt nicht, dass das Kind jetzt tun und lassen kann, was es will, sondern mit der liebevollen Führung, weil es einfach Grenzen gibt. Es gibt Konsequenzen, die das Kind nicht absehen kann von seinem Handeln. Da sind wir an der Seite. Und je kleiner die Kinder, desto mehr liebevolle Führung braucht es. In der Pubertät braucht es auch welche, die sieht nur ein bisschen anders aus. Dass wir dieses freiwillige Mitmachen, das ist das, was wir intrinsisch unterstützen wollen. Und das wollen Kinder von Geburt an. Sie wollen immer dabei sein, die wollen dazugehören, die wollen mitmachen. Und manchmal fällt es ihnen ein bisschen schwer, weil sie Dinge noch nicht verstehen, weil sie noch nicht so weit sind. Und dann ist es unsere Aufgabe, an ihrer Seite zu sein und ihnen zu helfen, das Stück für Stück zu schaffen. Ist doch wundervoll.
Ich habe da tatsächlich, weil ihr jetzt das mit der Wertschätzung und dem Lob gegenübergestellt habt, hatte ich auch schon öfter mal so die Situation, ich meine, man liest ja dann auch einiges und probiert Sachen aus und habe mir dann auch überlegt, meine Tochter ist dann zum Beispiel auf ihren Kletterturm raufgeklettert, eben dann nicht zu sagen, boah, das hast du jetzt super gemacht, ne? Sondern ihr dann, oder habt dann erstmal überlegt, okay, was sagst du jetzt? Und dann... Ich sehe, wie sehr du dich anstrengst. Toll, dass du jetzt alleine oben angekommen bist.
Das ist schon mal was.
War das schon mal
ja, es geht darum, was du fühlst. Es geht darum, was du fühlst. Versuch gar nicht so sehr, erstmal die Gedanken zu machen, das sind ja kleine Schritte, wie du es jetzt genau sagen willst, weil das kann einen auch manchmal hemmen, sondern versuch mal erst ins Gefühl zu gehen, zu gucken, hey, was ist bei mir los? Ich sehe sie da hochklettern, was löst es in mir aus? Und dann drück's erstmal irgendwie aus. Und so kannst du dann langsam natürlich auch mit Hilfe von Katis gewaltfreier Kommunikation, da hat sie auch immer so wundervolle Ideen, dir noch mehr Sicherheit geben. Und das Fühlen ist erstmal so wichtig, dass du authentisch auch rüberkommst.
Und wenn du da stehst und dann sagst, ich freue mich, ich sehe dich und ich freue mich, wenn nicht mehr rauskommt. Nur wenigstens ein Gefühl statt toll. Toll ist kein Gefühl oder gut, klasse. Das sind keine Gefühle. Ja, dann würde ich sagen, ich bin gerade so stolz. Nur das ist schon mal was. Ja? Und dann übt sich das weiter. Und mich fragen manchmal Menschen, wie lange hast du denn gebraucht, um deine Mutterschaft so zu leben? Also ich bin ja immer mittendrin, das hat Martina vorhin schon gesagt. Das wird nie aufhören. Und ich lebe das ja nicht nur mit meinen Kindern, sondern wir leben das ja auch untereinander, Martina und ich zum Beispiel, in unserer Freundschaft, in unserer Zusammenarbeit, mit unseren MitarbeiterInnen, mit Menschen draußen. Unsere Vision fängt in den Familien an und ist am Ende viel, viel größer, weil ich habe gestern noch zu meiner Tochter gesagt, die hat mich gefragt, wie ein Gefängnis aussieht. Dann habe ich gefragt, meinst du von drinnen oder von draußen? Das ist erstmal wichtig zu wissen. Dann meinte sie ja von drinnen und dann habe ich ihr erklärt, wie so eine Zelle aussieht. Und dann hat sie gefragt, warum brauche ich das denn? Ja, da stand ich da, Leute. Und dann habe ich gesagt, naja, das Ding ist, die Gefängnisse brauche es, weil irgendwer entschieden hat, was richtig und was falsch ist. Und mit meiner Arbeit versuche ich eben, das so hinzubekommen, dass Menschen wieder in die Empathie kommen, die wir ja alle haben. Und das machen ja auch die Konfliktengel. Diese Elternschaft zu leben, ist ja unfassbar empathisch, sich selber gegenüber, dem Kind gegenüber, das ist ein großer Traum, dass es solche
sich
Grenzen
gar nicht gibt. Ja, genau. Einfach da anzusetzen bei den ganz, ganz kleinen Kindern schon, dass sie eben mit dieser Empathie aufwachsen und dass es dann sowas gar nicht erstmal irgendwann braucht. Das ist unser großer Traum.
Das wäre Wahnsinn. Ne? Ja, das werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben, Martina, nur vielleicht.
Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran, auf jeden Fall.
Klingt auf jeden Fall herrlich und ich hoffe, dass wir heute natürlich auch viele dazu animieren, da mitzumachen, euren Traum zu erfüllen. Jetzt haben wir ja ganz viele Sachen gehört, die wir machen sollten.
Ne? Nicht sollten, ihr seid herzlich eingeladen. Das ist einfach ganz wichtig.
Ihr seid herzlich, was wir machen dürfen, wenn wir uns dazu animiert fühlen. So, gibt es denn etwas, was man unbedingt vermeiden darf?
Naja, Belohnung, Bestrafung wäre schon cool.
Genau, und da gehören ganz viele Unterpunkte drunter, wie Schuldgefühle machen, verurteilen, bewerten, pauschales Loben, belohnen mit Gegenständen und so weiter und so fort.
Genau. Ja. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Ihr habt jetzt auf jeden Fall schon wirklich viel zu eurer Vision auch erzählt. Wollt ihr zum Abschluss gerne unsere Community auch gerne nochmal mitgeben, warum bedürfnisorientierte Erziehung, liebevolle Führung so wichtig ist und wie jeder auch im Kleinen so für sich damit anfangen kann, beziehungsweise
jetzt,
da
jetzt
was
hätte ich gerne
kann.
Zum Abschluss unser Buch in die Kamera gehalten. Im Grunde genommen geht es uns darum, Kindern zu ermöglichen, eine feste Bindung zu entwickeln, dass sie festen Boden unter den Füßen haben, um sich frei entfalten zu können. Deswegen ist das enorm wichtig und Bindung kann nur in vollem Vertrauen entstehen. So, und jetzt liest man den Kreis da unten vor, die Superkraft der liebevollen Führung und dann steht unten im Kreis Kindern Orientierung und Freiraum und Grenzen schenken. So, das ist im Grunde genommen die Begründung, warum es die Superkraft der liebevollen Führung steht und über allem steht die Bindung.
Voll schön. Ich danke euch vielmals. Das war jetzt wirklich ganz, ganz spannend und auch für mich sehr, sehr lehrreich mit meinen persönlichen Themen, die wir jetzt alle rausgearbeitet haben und die jetzt auch unsere gesamte Community mithören durfte. Ich hoffe natürlich, wir dürfen, wenn es um solche Fragen geht, wieder auf euch zurückgreifen.
Immer gerne.
Wir haben ja auch immer mal wieder Community-Folgen, wo uns auch konkrete Fragen gestellt werden. Da würde ich mich einfach wieder melden. Für den Moment bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Wir sagen auch Danke für die Fragen und das Interesse. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Wow, also da bin ich jetzt selbst total geplättet, was ich über mich und mein inneres Kind alles erfahren habe. Vielleicht könnt ihr euch mit der einen oder anderen Situation ja auch identifizieren. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!